Schönen Nachmittag bei den philosophischen Brocken. Für heute haben wir als Thema vorgesehen Datenbanken und Ludwig Wittgenstein. Das sind zwei Blocks, deren Zusammengehörigkeit wir hier besprechen werden. Als Gast für diese Veranstaltung, für diese Sendung, habe ich Alfred Hofstadler eingeladen, der eine Diplomarbeit eben fertiggestellt hat zu eben diesem Thema, der aber in seinem Erstberuf kein Philosoph ist, sondern, wie er mir gesagt hat, Meteorologe. Was ist das Wetter?
Ja, das ist nicht so leicht zu beantworten. Vielleicht kommen wir im Rahmen der Diskussion noch einmal auf das Thema zurück. Aber ich beschäftige mich hauptsächlich eigentlich mit der Informatik, bin zwangsläufig über die Modellierung von Wetterphänomenen auf den Informatikbereich gekommen, auf die Informationstechnologie. Und man wird sehen, dass sehr vieles von diesem Bereich dann auch in das heutige Thema reinspielen wird.
Die Philosophie beschäftigt sich ja in der Regel nicht mit Datenbanken und mit informatischen Dingen, zumindest nicht, wie sie in Wien normalerweise betrieben wird. Was ist denn, gerade auch so von außen gesprochen, dein Eindruck vom Philosophischen Institut in Wien und seinem Umgang mit solchen technischen Phänomenen?
Naja, ich muss sagen, dass ich eigentlich relativ positiv überrascht war, wie weit Datenbanken oder Informationstechnologie bereits am Philosophischen Institut Einzug gehalten hat, wenn es auch größtenteils die Administration betrifft. Aber bei meinem ersten Studium habe ich doch noch sehr viel Zettel herumschicken müssen und herumtragen müssen selber, und jetzt ist doch größtenteils zum Beispiel die Anmeldung für die Diplomarbeit und auch die Betreuung der Diplomarbeit durch dich teilweise übers Internet zum Beispiel gegangen. Also das ist ein ganz netter Zug, der zeigt, dass der Zug der Zeit und die Technologie unserer Zeit hier doch einen sehr wesentlichen Teil eigentlich schon spielt.
Das ist ein Punkt, der mich auch immer mal beschäftigt, denn der Hintergrund, organisatorisch gesprochen jetzt, davon ist ja der, dass es in jedem Jahr eine sogenannte außerordentliche Dotation gibt. Diese außerordentliche Dotation ist jetzt massiv gestrichen worden, aber hat in früheren Jahren bis im Rahmen des Instituts für Philosophie so bis zu 300.000, 400.000 Schilling betragen und ist zweckgewidmet für die Anschaffung von technischen Geräten, im Speziellen für die Anschaffung von Computern. Und man kann sich vorstellen, dass, wenn das 5 Jahre hintereinander zur Verfügung steht, dieses Budget, dass man da schon eine ganze Reihe von Computern kaufen kann, vor allem angesichts dessen, dass die ja immer billiger werden. Das interessante Problem ist natürlich, verbessert das die Philosophie? Und da sind wir insofern ein bisschen am Thema, als es ja viele Leute gibt, auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, die Philosophie wird durch vermehrt verwendete Computer in keiner Weise tangiert. Aristoteles hat philosophiert, ohne dass es Computer gab. Datenbanken hat es auch noch nicht gegeben in der Hochzeit der Philosophie. Ist das also eine realistische Perspektive, zu sagen, wir haben mehr Power, wir haben mehr Computing-Power, wir haben mehr Kommunikationskanäle, Kommunikationspower. Darum wird unsere Philosophie auch europatauglicher.
Also ich glaube schon, dass diese Computertechnologie bis zu einem gewissen Ausmaß einen sehr positiven Effekt auf die Philosophie hat. Einerseits, wie du ansprichst, eben über die Kommunikation, nicht nur im Universitätsbereich Wien, sondern man hat ja mehr oder weniger über das Internet zum Beispiel Zugriff auf weltweite Universitätsdatenbanken und Informationen. Andererseits erleichtert es aber gerade dem Studenten doch sehr den Zugriff auf Informationen und Daten von zu Hause. Das heißt, er muss sich nicht mehr so streng an Bibliothekszeiten halten, er muss nicht unbedingt die Sprechzeiten von irgendwelchen Professoren einhalten. Er kann eben kommunizieren außerhalb der Zeiten, kann zum Beispiel wie ich neben dem normalen Beruf studieren.
Jetzt ist es so, das ist zweifellos ein großer Vorteil, zum Beispiel der CD-ROM-Server an der Universität Wien gestattet es von überall her elementare bibliografische Angaben und Daten, aber auch philosophische Texte zum Beispiel abzufragen. Das heißt, es ist möglich, zu Hause zu sitzen und Nietzsche oder Wittgenstein in der CD-ROM-Edition zu Hause zu studieren. Das ist also ein Bereich der Texterschließung über das Netz, der schlicht und einfach vor 10 Jahren noch nicht existiert hat und der an dieser Stelle einfach einen breiteren Zugang gestattet. Texterschließung ist aber bedeutsamerweise jetzt nicht Datenbankerschließung. Wenn man die gesammelten Werke Nietzsches auf CD zur Verfügung hat, ist das ja sehr schön. Man liest sie, man druckt sie aus, man studiert sie. Man wird sich aber wahrscheinlich wehren dagegen, Nietzsche in eine Datenbank abzufüllen. Und unser Thema ist aber spezifischer, gerade auf eine Datenbank konzentriert. Da kann man sich jetzt vorstellen, dass es, was bibliografische Angaben hat, natürlich sehr sinnvoll ist, solche Datenbanken anzulegen und auch auszunutzen. Eine berühmt-berüchtigte Sache ist der sogenannte Citation Index in den Naturwissenschaften, auch in den Humanwissenschaften, wo man sehr schnell herausfinden kann, wer wen zitiert hat und wer darum der populärste Autor oder unter die populärsten Autoren und Autorinnen gehört. Datenbanken selber aber leisten etwas, was nicht in diesem textverarbeitenden, textreflektierenden Verhältnis der Philosophie so eingeschlossen ist. Datenbanken sind etwas, da denkt man zunächst mal an Volkszählung oder an Bankkonten. Wie geht es denn eigentlich von den einfachen Angaben zur Haushaltsführung und zur Wohnungsgröße bis zu der Erfassung und Speicherung dieser Daten in einer Datenbank?
Ja, am Anfang steht immer ein Analyseprozess, eigentlich bevor der Fragebogen bereits gedruckt wird, steht bereits der Analyseprozess, der die Daten, die man erheben möchte, in eine gewisse Struktur bringt und gewisse Grundvoraussetzungen einmal festlegt, in welcher Art und Weise diese Daten abgefragt werden. Wenn man dann sein Kreuzerl an einer gewissen Stelle macht, fügt man sozusagen Informationen in diesen Fragebogen hinein. Man entscheidet sich für eine der möglichen Antworten. Man kann ja dann nicht irgendwie in einen freien Text normalerweise hineinschreiben, sondern man entscheidet sich für eine von 3, 4, 5 möglichen Antworten. Hat man das getan und der Fragebogen ist zurückgegangen und die verarbeitende Stelle, dann wird versucht, diese Struktur, die in diesem Fragebogen abgebildet wurde und auch die Information, die in der Struktur jetzt eingebettet ist, herauszuanalysieren, zu abstrahieren und in einen Datenbankeintrag einzufügen. Das kann teilweise automatisch passieren mit einem Scannerprogramm, andererseits kann auch jemand sitzen, der das abtippt. Bei der beschleunigten Verarbeitung in Österreich würde man vermuten, dass das jemand eintippen darf. Wenn das dann eingetippt ist im Computer, dann wird diese Struktur in der Datenbank abgelegt. Das bedeutet, das Ganze wird entweder als Ziffernkombination oder als Buchstabenkombination in einem sogenannten Rekord, das ist eine Anordnung verschiedener Datenbankeinträge, in der Datenbank abgelegt. Und in weiterer Folge bedeutet das dann aber, dass das mehr oder weniger als Nullen und Einsen auf der Festplatte dann abgelegt wird.
Wie soll man sich denn das vorstellen? Es ist augenscheinlich vorstellbar, dass es diese Seite im Formular gibt, wo rechts unten die entsprechenden Angaben zu machen sind. Das hat einen ganz genauen Ort an einem Zettel, den man angreifen kann. Das Endresultat, wie du das jetzt sagst, ist irgendeine Bit-Anordnung, die hat nichts mehr von dieser Struktur, die in dem Zettel so schön war. Wie kommt man von dem einen zum anderen? Wie kann man aus dieser Bit-Anordnung auf der Festplatte das überhaupt noch wieder herausholen, was auf dem Zettel geordnet drauf gestanden ist?
Ja, es gibt eben in einer Datenbank dann sogenannte Metadaten, die ganz genau beschreiben, an welcher Position von diesen Nullen und Einsen man nachsehen muss, beziehungsweise das Programm macht das natürlich dann automatisch, um den Informationsgehalt, den man vorher eingegeben hat, wieder zu rekonstruieren. Das heißt, es geht in beide Richtungen. Einerseits beim Abspeichern der Daten wird diese Metadatenbank zu Rate gezogen, um eben diese Nullen und Einsen zu setzen. Und auf der anderen Seite bei der Abfrage wird ebenfalls wieder geschaut, in welche Position muss ich nachsehen und welche Positionen muss ich bewerten, um zum Beispiel herauszufinden, welches Religionsbekenntnis jemand angekreuzt hat.
Und wer ist dafür verantwortlich, dass das in diesem Zwischenraum alles passiert? Das kann nicht eine Person alleine sein.
Nein, also für die reine Verwaltung der Binärdaten ist normalerweise ein sogenannter Systemanalytiker zuständig. Das ist jemand, der von diesem ganzen Ding überhaupt keine Ahnung haben muss. Dem geht es einfach um die zur Verfügungstellung von Computerpower.
Das ist so, das wie, wenn man, wie wenn das ein Musik-File wäre, der kann ruhig schwerhörig sein.
Ja, ganz genau. Also dem geht es wirklich nur darum, dass die Daten, was immer auch da drinnen ist, egal ob das jetzt eben ein Musik-File oder ein Datenbank-File wäre, zur Verfügung gestellt werden kann. Das heißt, dass die Harddisk groß genug ist, um das zu halten, dass der Computer stabil genug läuft, um nicht abzustürzen und dadurch die Daten verloren gehen. Also der hat eigentlich mit den Daten soweit nicht wirklich was inhaltlich zu tun. Ganz anders schaut es beim Datenbankprogrammierer aus, der nämlich dafür verantwortlich ist, diese Struktur in den Metadaten der Datenbank einmal festzuschreiben.
Wer sagt dem Datenbankprogrammierer, was man für die Volkszählung so in etwa braucht?
Im optimalen Fall soll es eben dann Experten geben, die jetzt rein inhaltlich diesen Fragebogen entwerfen, die genau wissen sollten, welche Daten sie erheben möchten, um dann eben ihre Arbeit damit zu machen. Es ist ja kein Selbstzweck, eine Datenbank anzulegen, sondern es steht eben eine Fragestellung am Beginn, die gewisser Datenbedarf, um die Fragen beantworten zu können. Und der Datenbankprogrammierer nun stellt sozusagen das Bindeglied zwischen Informatik und den inhaltlichen Problemstellungen dar, wobei natürlich das dann nicht eins zu eins und wertfrei umgesetzt werden kann normalerweise, weil der Datenbankprogrammierer natürlich gewisse Vorstellungen mitbringt, wie man Daten am besten in einer Datenbank ablegen kann.
Also wenn du einen Wirbelsturm zu modellieren unternimmst, dann weißt du, das ist ein Unterschied dazu, dass du die Mondfinsternis mit ihren Daten entsprechend verteilst. Jetzt ist es so, Mondfinsternis und Wirbelsturm sind Dinge, wo man sich vermutlich relativ rasch einigen kann, darüber, was da relevant ist. Also Mondfinsternis, schaut man auf den Himmel, stellt das und das fest. Aber es gibt doch sicherlich immer wieder kontroverse Fragen, wo man nicht recht weiß, erstens, ob man das, was man erfassen will, überhaupt in einer Datenbank richtig erfassen kann und wie man es erfassen soll und ob man es erfassen soll und wer dazu berechtigt ist, sowas zu verändern. Wie wird denn mit solchen Problemen umgegangen?
Ja, und für sich wird gerade, wenn man zum Beispiel die Volkszählung anschaut, natürlich zuerst einmal ein Netzwerk von Gesetzestexten dem ganzen Prozess der Volkszählung zugrunde legen. Das heißt, es wird festgelegt, welche Daten erfasst werden sollen, welche Daten erfasst werden dürfen, in welcher Form und dann natürlich auch in welcher Art und Weise die Daten abgelegt werden dürfen und ob sie auch weitergegeben werden dürfen. Und dann gibt es natürlich auch wieder jede Menge Juristen, Beamte und Fachkräfte, die diese Informationen, also diese Gesetze dann sozusagen interpretieren und mit ihrer Idee von diesen Prozessen dann zu den Datenbankprogrammierern gehen und sagen, das und das sind die Randbedingungen dafür.
Ich stelle mir jetzt vor, du bist im Café oder in der Mensa mit einer Reihe von Datenbankprogrammierern und der eine lacht so ein bisschen, schaut dich an und sagt, du bist ja nicht nur Datenbankprogrammierer, du hast doch da jetzt auch Philosophie gemacht. Hilft dir das irgendwas dabei?
Ja, also helfen tut es mir in dem Sinne, glaube ich, schon was, weil man irgendwo das Rüstzeug mitkriegt von der Philosophie, Prozesse sehr präzise zu analysieren. Das heißt, man macht sich viel mehr Gedanken darüber, über wie Wissen in Datenbanken abgelegt werden kann, wie Wissen modelliert wird, was jetzt wirklich Wissen ist und was Metainformation über Wissen ist. Diese Sachen sind sicherlich sehr, sehr hilfreich. Es kommt natürlich einiges auch von der künstlichen Intelligenzforschung da herein, aber das sind die Grenzen meines Erachtens eigentlich sehr verschwommen. Das heißt, sehr vieles, was in der künstlichen Intelligenz gemacht wird, ist eigentlich philosophisch-ontologische Forschung. Umgekehrt ist einiges, was in der Philosophie passiert, natürlich sehr wohl auch in dem Bereich der künstlichen Intelligenz und Datenbanktechnologie hineinzuziehen.
Könnte man das so sagen, ich sage das jetzt ein bisschen keck und unternehmungslustig und pro-philosophisch, im Fall eines Fußballspiels ist es so, es gibt Leute, die können einfach sehr schnell laufen und meinetwegen auch gut dribbeln, aber sie haben keine Übersicht, sie haben kein Spielverständnis, sie haben nicht dieses Gefühl, wo gebe ich jetzt den richtigen Pass hin, wo steht wer, wie wird die Spielanlage verändert durch irgendeine Aktion, die ich setze. Und wäre es jetzt sozusagen übertrieben zu sagen, dass man mit philosophischem Interesse an dem Spielverständnis ein bisschen mehr mitkriegt?
Ja, ich würde es eigentlich sehr guter Vergleich sehen, weil natürlich gibt es Fußballspieler zum Beispiel, die technisch einwandfrei sind und die das perfekt machen und möglichst viele Tore schießen jedes Spiel. Und eben aber nicht wirklich mitbekommen, wie das Spiel funktioniert oder was die Grundlagen des Spiels sind oder was die tieferen Gedanken eigentlich hinter dem Spiel sind, warum man das Spiel eigentlich macht. Weil das ist nicht nur das Geld dann im Endeffekt ist, sondern dass da eine tiefere Philosophie dahinter steckt.
Einer der Gründe, warum Datenbanken mich von philosophischer Seite her interessieren, ist, weil das eine Form von Wissen ist. Es ist nicht die Form von Wissen, die wir in der klassischen Erkenntnistheorie kennen, nämlich wie kann ich den Stuhl, der da vor mir steht, mit Sicherheit wahrnehmen, wie sind überhaupt die Prozesse, was sind die Voraussetzungen für solche Wahrnehmungs- und Perzeptionsprozesse, das ist es nicht, sondern es ist, wie wir gesehen haben, die Beschäftigung mit systematisch zusammenhängenden Agglomeraten, Komplexen von Tatsachen, die dann in einer entsprechenden Weise gespeichert werden, um weiterverarbeitet werden zu können. Nun gibt es aber in der Philosophie abgesehen und postkantianisch Ansätze, von denen man geradezu gesagt hat, dass sie der Informatik zuarbeiten, dass sie eine Sicht der Welt vorbereiten und artikulieren, die, bevor es noch die Informatik gegeben hat überhaupt, bestimmte Features davon sehr klar und deutlich gemacht haben. Und das berühmteste Beispiel diesbezüglich ist Wittgensteins Traktat. Du hast über den Traktat von Wittgenstein eine ganze Reihe von Kapiteln geschrieben, in deiner Diplomarbeit. Wie sieht denn die Weltsicht des Traktates aus?
Ja, bei Wittgenstein kommt es ja sehr stark darauf an, dass man die Welt eben nicht als Materie oder als Atome oder sonstiges analysiert, sondern für Wittgenstein besteht die Welt in erster Linie aus Tatsachen bzw. aus sogenannten Sachverhalten. Und genau diese Tatsachen und Sachverhalte lassen sich ja sehr, sehr schön in einem Datenbankmodell nachbilden. Und genau diese Art der Weltbeschreibung wird zum Beispiel in relationalen Datenbanken dann verwendet, um eine Abbildung von Wirklichkeit zu modellieren. Wittgenstein versucht eben, Welt aus Tatsachen her zu erklären, oder für ihn ist die Ansammlung von Tatsachen das, was man unter Welt versteht, weil das eigentlich das Einzige ist, wo man direkt Zugriff als Mensch hat und das Einzige ist, worüber man eigentlich Gewissheit haben kann.
Wenn man ein bisschen fachsimpeln an der Stelle, ist es so, dass es beim Traktat diese berühmte Aussage gibt, die Welt ist die Summe aller Tatsachen und nicht die Summe aller Dinge. Wenn man da jetzt noch dazu nimmt, dass es Programmiertechniken gibt, die mit Dingen umgehen und mit Listen von Dingen und im speziellen Lisp, du hast gesagt, du bist langjähriger Lisp-Programmierer gewesen, dann wäre Lisp eine Programmiersprache, die mit Ansammlungen von Dingen operiert. Ist das richtig?
Ja, beziehungsweise Lisp ist eine Programmiersprache, die den Satz als Satz nimmt und nicht so sehr dann auf Elementarbestandteile des Satzes wieder herabbrechen würde, wie Wittgenstein das tun würde.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Satz und einer Ansammlung von Gegenständen, also einer Liste? Gibt es den Unterschied
eben, dass in einem Satz eine gewisse Struktur notwendig ist, um die Verbindung der einzelnen Satzbausteine sozusagen auszumachen. Das heißt, es ist nicht genug, den Satz in Bestandteile zu zerschneiden und die dann sozusagen sequenziell durch ein Listensuchprogramm durchlaufen zu lassen, wie das Lisp machen würde, sondern man muss auch der Struktur, in der diese Satzbausteine verbunden sind, eine gewisse wissenserhaltende Funktion zugestehen. Und genau das passiert eigentlich in relationalen Datenbanken. Und genau diese Struktur ist auch für Wittgenstein sehr, sehr wichtig.
Also zurück zur Volkszählung noch einmal. Da gäbe es ja einen Charakter oder Wahlregister, nicht? Da gäbe es ja eine Charakteristik in der Erfassung der Daten, um die es da geht, die man so fassen könnte, dass man Listen anlegt. Also meinetwegen Marienhilfestraße 1, Marienhilfestraße 2, Marienhilfestraße 3, Meier Bruno, Meier Hugo, Meier Hortensia. Das sind Dinge, die man in Ausdrücken fassen kann und die haben auch eine gewisse minimale Struktur, die dadurch gekennzeichnet ist, dass man Kommas dazwischen setzt. Das ist einfach eins und das nächste und das nächste und das nächste. Und ganz wichtig ist, so wie du das jetzt sagst, dass das keine Sätze sind.
Genau, also die Sätze werden erst dadurch dann definiert, dass diese Minimalbausteine sozusagen mit sich und untereinander in Beziehung gebracht werden. Das heißt, sie sind eingebettet in eine logische Struktur und werden eigentlich erst durch die logische Struktur mit Bedeutung und in weiterer Folge über die Bedeutung dann mit Wirklichkeit in Relation gesetzt.
Da gibt es eine ganz starke traditionelle philosophische Pointe diesbezüglich. Und das ist die, dass man, seit es Erkenntnistheorie gibt, sagen möchte und sagen kann, dass Erkenntnis nicht so zustande kommt, dass der Mensch ganz einfach im Sinnesbad drinnen ist. Also was ich jetzt gerade gesagt habe mit Marienhilfestraße 1, 2, 3, 4, wäre vergleichbar mit, es kommt von rechts ein Ton, es kommt von links ein Ton, es kommt von rechts ein Ton, es kommt von links ein Ton, dann kommt noch ein visueller Eindruck und der Mensch ist ganz einfach der Kübel, in dem sich alle diese Eindrücke hinein projizieren. Das ist explizit nicht Erkenntnis, denn das ist einfach nur die Summe von irgendwas.
Ja, also die Erkenntnis würde dann in den einzelnen, sozusagen in den einzelnen Tatsachenbeschreibungen der einzelnen Aspekte vielleicht bestehen und möglicherweise würde diese Gesamtapparat an Eindrücken dann wiederum zur Erkenntnis führen, indem man einen Sachverhalt erkennen kann darin. Aber es ist nicht so, dass man aufgrund von sogenannten Sinneseindrücken, die auf einen hereinprasseln, zur Erkenntnis kommt.
Das ist, kantianisch gesprochen, jetzt noch einmal die synthetische Leistung des menschlichen Vermögens. Wir haben die Vorstellung, was ist ein Haushaltsvorstand? Wir haben die Vorstellung, was ist Religion? Wir haben die Vorstellung, was ist rechts von und was ist links von? Und mit Hilfe dieser Strukturvorgaben kommt es zu Gebilden, die jetzt nicht einfach Listen sind, sondern die kleine synthetisierte Einheiten darstellen. Und diese synthetisierten Einheiten, das ist der durchaus konventionelle Aspekt von Wittgensteins Aussage, die Welt ist die Summe aller Tatsachen und nicht der Dinge. Mit Hilfe dieser synthetisierten Einheiten können wir Erkenntnis gewinnen.
Ja, also für Wittgenstein ist es eben so, dass die Welt als Welt bereits aus dieser Struktur hauptsächlich besteht. Das heißt, eine wesentliche oder die wesentlichste Eigenschaft der Welt ist eigentlich das Einbetten von Begriffen in eine logische Struktur und das Definieren der Begriffe über das Eingebettetsein in diese logische Struktur und eben nicht das Konstituieren von Begriffen über Sinnesdaten, wie das ja vorher angesprochen hast.
Man kann das auch so vielleicht noch zusätzlich plausibel machen, dass man sagt, Sätze sind die Form von Sprachausdrücken, über die man eine Meinung haben kann. Oder schärfer gesagt, die wahr oder falsch sein können. Mhm. Eine Ansammlung kann nicht wahr oder falsch sein. Das könnte man natürlich jetzt kritisieren und könnte sagen, wenn ich eine Liste habe und diese Liste versuche zu überprüfen, ob zum Beispiel alle Leute, die ich will, auf dieser Liste sind oder sowas ähnliches, dann könnte man sagen, das hat doch was mit Erkenntnis zu tun. Aber der Punkt wäre an der Stelle, es ist nicht wirklich die Liste, die hier die Arbeit leistet. Die Liste ist nur der eine Teil davon. Was ich eigentlich tue, wenn ich eine Liste überprüfe, ist einen Ausdruck zu bilden wie die Person X, die auf der Liste ist, befindet sich hier im Raum. Und da sind wir schon wieder beim Satz.
Ja, genau. Also man könnte es ja sogar noch wesentlich pointierter formulieren, indem man sagt, was passiert mit den Nullen und Einsen, die auf der Festplatte gespeichert sind. Man könnte das ja sehr wohl als Sinneseindrücke interpretieren und sich mit Sequenzen von Nullen und Einsen in verschiedensten Abfolgen bombardieren lassen, würde da aber sehr, sehr wenig an Information oder an Wissen oder Information über die Welt oder Erkenntnis über die Welt herausfinden können. Das heißt, es bedarf sehr wohl der Restrukturierung eines Satzes aus diesen Informationen, um wiederum eine Information über die Wirklichkeit herausfinden zu können. Das heißt, Struktur bedingt erst wiederum Bedeutung.